SWR aktuell Kontext.
Ein vertrautes Geräusch. Ein Schluck Kaffee. Morgens zum Brötchen, mittags zum Käsekuchen, abends nach einem guten Essen oder einfach mal so. Viele Leute lieben ihren Kaffee. Ich nicht, ich trinke Tee, aber schon die Mini-Umfrage bei meinen Kolleginnen und Kollegen hier im SWR zeigt, die Kaffeefraktion, die ist einfach riesig und jeder mag sein Tässchen anders.
Also ich bin eindeutig Team Kaffee. Ich mag das Geräusch, wenn morgens in aller Frühe das Mahlwerk der Kaffeemaschine grummelt. Ich mag den Duft, der entsteht, wenn sich das heiße Wasser dann durch das frische Kaffeepulver durchschnorchelt. 3-4 Tassen nach dem Aufstehen, I like.
Kaffee. Unbedingt Kaffee. Morgens, mittags, abends, nachts, dazwischen auch kalt oder warm, völlig egal. Und weil ich so gerne so viel Kaffee trinke und deswegen keinesfalls einen Herzkasper riskieren will, trinke ich sehr dünnen Kaffee, auch noch mit viel Hafermilch und manchmal einer kleinen Prise Vanillezucker. Also wenn ich es mir recht überlege, trinke ich eigentlich nur hellbraunes Wasser, aber mit Kaffeegeschmack.
Ja, also Kaffee ist ein Muss.
Also ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker, es muss aber auch der richtige Kaffee sein, nämlich stark und bitter. Wenn er dünn ist oder wenn er zu sauer schmeckt, dann lieber was anderes. Und ich war gerade in England im Urlaub, da habe ich dann doch lieber den Tee genommen.
Ja genau, Tee, lecker. Auch ein weltweites Phänomen, aber heute gehen wir auf Kaffeefahrt rund um die Welt in SWR Aktuell Kontext mit Bettina Kozzana. Gut Ding will Weile haben, eine schöne Teezeremonie, genau mein Ding. Dass es auch Kaffeezeremonien gibt, das wusste ich gar nicht, bis uns dieser Beitrag von Karin Bensch erreicht hat. Sie war bei einer Kaffeezeremonie in Äthiopien.
Hanna Abebe sitzt auf einem dunkelbraunen Holzhocker. Die junge Frau trägt ein helles Kleid mit bunten Verzierungen. Ihre langen schwarzen Haare sind hochgesteckt. Vor ihr auf dem Boden steht ein kleiner runder Eisenofen, auf dem Holzkohle glüht. Das sind rohe Kaffeebohnen, die werde ich nun rösten, sagt sie.
This coffee is raw. I roasted.
Hanna füllt die grünen Bohnen in eine kleine gusseiserne Pfanne und schwenkt sie über der Glut. Die äthiopische Kaffeezeremonie beginnt. Langsam werden die hellen Bohnen braun und ein köstlicher Kaffeeduft steigt in die Luft.
You see, smell is good.
Eine Kaffeezeremonie braucht Zeit. 10 bis 15 Minuten schwenkt Hanna die Bohnen über dem Feuer, dann sind sie perfekt geröstet. Manche sind glänzend braun, andere fast schwarz. Nach dem Abkühlen werden sie in einer großen silbernen Kaffeemühle gemahlen. Hanna füllt das duftende Kaffeepulver in eine kleine schwarze Kaffeekanne und gießt kochendes Wasser auf. Djebena nennt man in Äthiopien diese traditionelle Kaffeekanne aus Ton. Hanna stellt die Djebena noch einen Moment auf den Ofen, damit der Kaffee ziehen kann. In der Zwischenzeit platziert sie die Zutaten für die Kaffeezeremonie auf einem hölzernen Tablett. Die schwarze Tonkaffeekanne, weiße Porzellantässchen, eine kleine Tonschale mit einem Stück glühender Kohle, auf die traditionell Weihrauch gelegt wird. Und ein Sisalkörbchen mit gesalzenem Popcorn. Kaffee und Popcorn, das machen wir so in unserer Kultur. Das ist bei uns Tradition, erzählt Hanna.
Yes, this is culture. This is our traditional.
Tiefschwarz ist der äthiopische Kaffee. Er schmeckt würzig, erdig und ist sehr stark, am ehesten vergleichbar mit einem doppelten Espresso. Wer mag, nimmt etwas Zucker oder Milch. Auch Gewürze wie Ingwer kann man dazugeben. Aber am besten schmeckt der Kaffee pur, meint Hanna.
Without something is better. You know to how to taste.
In Äthiopien ist Kaffee tief verwurzelt in der Kultur und der Gesellschaft. In der Region Kaffa im Südwesten des Landes sollen ein Hirte und seine Ziegen bereits vor Jahrhunderten die ersten kirschartigen Früchte der Kaffeepflanze entdeckt haben. Heute ist Äthiopien der fünftgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Vor allem die rohen Arabica-Bohnen werden in alle Welt exportiert. Sie wachsen im waldigen Hochland auf bis zu 2000 Metern Höhe. Über 15 Millionen Menschen arbeiten in Äthiopien von Oktober bis Dezember bei der Kaffeeernte. Viele Menschen in Äthiopien lieben die gemütliche Kaffeezeremonie, weil sie dabei Freunde und Familie treffen, miteinander reden, sich entspannen und die Gemeinschaft genießen. Dieses soziale Ritual spiegelt sich auch im Ablauf der Zeremonie wider. Klassisch trinkt jeder 3 Tässchen Kaffee. Die erste dient dem Genuss und der Gesundheit. Bei der 2. Tasse kann man Probleme ansprechen. Und die 3. und letzte Tasse soll Segen bringen. Die Kaffeekultur hat auch Einfluss auf die Kunst in Äthiopien. Ein klassisches Motiv auf Gemälden sind Frauen in weißen Kleidern bei der Kaffeezeremonie. Kaffeekochen ist in Äthiopien reine Frauensache. Heutzutage ändert sich die Kultur, auch Männer bereiten Kaffee zu, sagt ein Äthiopier. Aber in unserer traditionellen Kultur tun es die Frauen.
Nowadays culture change, you know. You can do, but the real culture is for the woman.
Hanna Abebe röstet erneut rohe grüne Kaffeebohnen in der kleinen Pfanne. Es duftet herrlich würzig. Wenn ich ein Lächeln auf dem Gesicht der Leute sehe, dann ist alles gut, sagt sie.
You see the smile, everything is good.
Hanna ist überzeugt, dass Kaffee Menschen glücklich macht.
Due to coffee is happy, yes.
Ein Beitrag von Karin Bentsch. Doch, jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, so ein Gebräu mal zu probieren. Aber weiter geht's jetzt nach Istanbul. Die Türken, die lieben ihren Mokka. Unsere Türkei-Korrespondentin Filiz Kükrikol hat eine Rösterei besucht.
Wuseliges Treiben schon ab 9 Uhr am Rande des ägyptischen Basars. Auch an diesem regnerischen Morgen in Istanbul gibt es eine Warteschlange an der traditionsreichen Kaffeerösterei Kulukafe Cimemet Efendi. Der Duft zieht über die Gassen. Drinnen mahlen mehrere Mühlen den frisch gerösteten Kaffee. Die Kaffeemühlen sind mehr als 100 Jahre alt, sagt Sena Neuyildiz von der Rösterei.
Wir sind hier in Tahtakale. Zur Zeit des Osmanischen Reiches war hier das Handelszentrum. Von hier aus verbreitete sich der Kaffee aus dem Jemen nach Istanbul und dann nach ganz Anatolien. Die ersten Kaffeehäuser sind hier um 1550 eröffnet worden. Damals wurden nur die grünen Bohnen verkauft. Die Kunden rösteten sie selbst in großen Pfannen und mahlten den Kaffee.
So ging das jahrhundertelang in Istanbul, bis 1871 ein gewisser Mehmet Efendi den Kräuterladen seines verstorbenen Vaters übernahm und ins Kaffeegeschäft einstieg und ein Imperium aufbaute.
Mehmet Efendi hatte eine Innovation im Sinn. Er röstete und mahlte den Kaffee, füllte ihn in Papiertüten ab und verkaufte Kaffee, den man nur noch kochen musste. So wurde er berühmt als der Trockenkaffee Mehmet Efendi.
Berühmt ist heute auch Cenk Girginol. Er ist der Kaffeeguru in der Türkei. Er unterrichtet im Gastrobereich einer Hochschule, bildet Barista aus, berät internationale Kaffeeketten. Die schießen in Istanbul wie Pilze aus dem Boden. Girginols Bücher sind unter anderem ins Chinesische übersetzt worden. Er arbeitet an seinem 4. Werk. Er bekennt sich zur modernen Kaffeekultur, aber der klassische türkische Kaffee und seine Zubereitung sind ihm heilig.
Ein Kaffeelöffel je Mokka-Tasse, das sind meistens 7 Gramm auf 70 Milliliter. Der Kaffee sollte im Verhältnis 1:10 zum Wasser sein. Zucker nach Geschmack. Dann langsam kochen und wenn der Kaffee von den Rändern her zu schäumen beginnt, auf keinen Fall mehr rühren. Sobald sich die Schaumschicht geschlossen hat, vom Herd nehmen, damit die Crema erhalten bleibt und der Kaffee nicht anbrennt und bitter wird.
Ganz wichtig, sagt er, türkischer Mokka ist keine Kaffeesorte. Die Zubereitung aus Puderzucker feinem Kaffee macht ihn erst zum Mokka. Egal ob aus Arabica-Bohnen oder Bohnen aus Guatemala. Und Gelegenheiten, ihn zu trinken, gab und gibt es viele. Heute noch spielt der türkische Mokka eine Rolle in traditionellen Familien, wenn etwa um die Hand der Braut angehalten werden soll.
Salz, das in den Mokka gemischt wurde, war ein achtsamer Weg, der Familie des Bräutigams zu sagen, junger Mann, das wird nichts, unsere Tochter möchte nicht. So wurde der Besuch abgekürzt und man hielt erst gar nicht um die Hand an.
Kaffee war in der Türkei schon immer ein Getränk für die wichtigen Momente im Leben. Bitterer Kaffee wird im Südosten noch heute als Trauergetränk gereicht, sagt Girginol. Aber vor allem ist Kaffee ein Getränk, das Menschen zusammenbringt.
Und noch heute gibt es den Wachmacher-Kaffee und auch den Versöhnungskaffee. Kaffee ist also ein Getränk, das immer zu einem Plausch einlädt.
In seinem traditionellen Çaybahçesi, zu Deutsch Teegarten, kocht Halil Erim gerade einen Kaffee, wobei er zugibt, Tee wird deutlich mehr getrunken. Und als hätte er aufgepasst beim Kaffee-Experten, nimmt er die Kaffeekanne vom Feuer, sobald sich die ersten Bläschen bilden.
Wir verkaufen hier den Kaffee für 35 Lira mit einem Glas Wasser dazu, das sind 1,60 Euro. Ohne Wasser ist es günstiger und Tee allein kostet keine 50 Cent. Jetzt machen aber überall diese Espresso-Bars auf, wie gegenüber. Die Jugend geht eher dorthin. Das schadet unserem Geschäft leider.
Während so ein traditioneller Teegarten zum stundenlangen Plausch unter Freunden einlädt, sprechen die hippen Espresso-Bars, in denen es Latte Macchiato und Filterkaffee mit Aromen gibt, junge Menschen an, für die freier Internetzugang wichtig ist. Das zieht, sagt Oktay, der Manager der Espresso-Bar.
Hier können die Leute kommen und 2 Stunden lang im Internet verweilen. Sie nehmen hier an Online-Sitzungen teil und sind unterwegs in den sozialen Medien, trinken also ihren Kaffee und posten, dass sie hier sind auf Insta oder Twitter. Viele setzen sich auch raus und wollen sehen und gesehen werden.
Dafür kostet der Kaffee hier auch mindestens 45 Lira, umgerechnet etwas über 2 Euro. Für Kaffee-Gourmet Cenk Girginol steht fest, die Kaffeekultur in der Türkei ist im Wandel. Während vor 20 Jahren der Konsum pro Kopf bei 250 Gramm lag, liegt er heute bei 1 Kilo 100 Gramm jährlich. Verschiedene Sorten und Röstungen sind mittlerweile verfügbar. Der Kaffeemarkt in der Türkei wird weiter wachsen.
Eine Reportage aus Istanbul von Filiz Kükrekol. Letzte Station unserer internationalen Kaffeefahrt ist Rio de Janeiro. Anne Herberg nimmt uns mit in ein brasilianisches Kaffeehaus.
An der Decke prachtvolle Kuppeln aus handbemaltem Glas. Ein verschnörkelter Aufzug führt in die Galerie. Rundherum riesige Kristallspiegel. Es ist noch früh in Rio de Janeiro, aber in der Confiteria Colombo, Brasiliens berühmtestem Kaffeehaus, herrscht schon Hochbetrieb. Ein kleiner Schwarzer, gepresst 2 Stück Zucker, Gustavo rührt um. Frühstück heißt in Brasilien Café da Manhã, Kaffee am Morgen. Das gehört zu unserer Kultur, zu unserer Identität. In Brasilien sagen wir, ohne einen guten Kaffee kann der Tag nicht beginnen. Es ist nicht nur der aromatische Duft. Kaffee brachte im 19. Jahrhundert die Devisen für den Aufschwung der jungen Nation Brasilien. Auf der ersten Flagge nach der Unabhängigkeit prangte ein Kaffeezweig. Brasiliens Plantagen machten die Bohnen vom Luxus zum Massenprodukt. Bis heute ist das Land weltweit der größte Produzent und Exporteur. Auf Kosten der Qualität im Inland, sagt Kaffeemeister João Roberto von der Kaffeefazenda Florença. Der kommerzielle Kaffee, den wir selbst im Supermarkt kaufen, wird von Maschinen geerntet, die nicht trennen zwischen den reifen und den grünen Bohnen. Deswegen ist der Kaffee bitter und sauer, denn die Bohnen werden verbrannt, statt sie zu rösten, um die Mängel zu verbergen. Qualität für den Export, Plörre für zu Hause. João Roberto ist angetreten, um das zu ändern. Sein Kaffee gewann vor kurzem den ersten Platz in Brasiliens Branchenwettbewerb Feinste Arabica-Bohnen, handverlesen. Ausgeschenkt wird er in den neu eröffneten Hipster-Cafés in São Paulo und Rio. Nachhaltig angebaut wird er just an einem Ort, der Brasiliens ambivalente Geschichte mit dem Kaffee wie kein zweiter repräsentiert. Das Vale do Paraíba, ein idyllisches Tal, gelegen im hügeligen Hinterland zwischen Rio de Janeiro, São Paulo und Minas Gerais, den 3 wohlhabendsten Bundesstaaten Brasiliens. Noch heute zeugen elegante Gutshäuser von der Dekadenz des Kaffeebooms. João Roberto führt durch das Museum der historischen Fazenda Florença, ein strahlend weißer Kolonialbau mit breiter Zufahrt und Säulenfassade. Im Salon sitzt Kaiser Dom Pedro II. Als Wachsfigur gemeinsam mit einer Attrappe des von ihm gekürten Kaffeebarons. Serviert wird Mokka aus portugiesischem Porzellan, französische Chaiselongs laden zum Verdauungsschläfchen ein, während der Blick damals vor 150 Jahren wohl über gigantische Plantagen schweifte. Historiker Tamis Paron. Brasilien veränderte die weltweite Kaffeeproduktion und das veränderte Brasilien. Massiv angebaut werden kann Kaffee nicht nur wegen der ökologischen Bedingungen, sondern vor allem auch aufgrund des Sklavenhandels aus Afrika. Die Zahlen sind schockierend. Im 19. Jahrhundert, während des sogenannten Kaffeezyklus, importierte Brasilien so viele versklavte Menschen als Arbeitskräfte wie in den 3 Jahrhunderten zuvor. Vor allem für die Arbeit auf den Kaffeeplantagen. Die ethnische Zusammensetzung unserer Gesellschaft und die ungleiche Verteilung des Reichtums unseres Landes ist zu großen Teilen eine Folge der Kaffeewirtschaft. Vor allem der Südwesten Brasiliens wurde mit Kaffee reich. Dort ist auch heute noch das Zentrum der Produktion, die inzwischen aber zu 75% in der Hand kleiner Produzenten liegt. Im Kaffeetal selbst sind heute fast alle Hügel kahl, bewachsen nur noch mit Gras. Alles abgeholzt. Als diese Fazendeiros hier im Tal ankamen, stand hier überall noch atlantischer Regenwald. An der Abholzung lässt sich messen, wie viel Kaffee damals produziert wurde. In Monokulturen, die den Boden immer mehr ausgelaugt haben. All diese Verwüstung ist das negative Erbe, das uns hinterlassen wurde. Mit nachhaltigen Anbautechniken gelang João Roberto auf der Fazenda Florença dennoch ein Revival. Mit der Hand fährt er durch frisch geerntete Kaffeekirschen, die in Holzwannen zum Trocknen auslegen. Dann kippt er Wasser über ein Baumwollsieb, das über ein Holzgestell gespannt ist, in eine Tonkanne. Dieser Prozess, das ist typisch hier auf dem Land. Meine Großmutter machte so Kaffee und keine Methode bringt mehr Aroma hervor. Wenn ich einen gepressten Espresso trinke, habe ich nach 1-2 genug, sonst bekomme ich Magenprobleme. Von diesem gesiebten Kaffee trinke ich 3 Liter pro Tag. Hinter ihm Reihen mit Kaffeepflanzen, dazwischen Bäume, die Schatten und Kühle spenden sollen. Agroforstwirtschaft nennt man sowas. Aber João Roberto will nicht nur Qualitätskaffee produzieren. Er will einen Kulturwandel im Kaffeetal. Klasse statt Masse, Kulturgeschichte statt Monokultur. Das lockt inzwischen Touristen aus dem ganzen Land. Doch wird neben dem Kaffee auch die bittere Geschichte aufgearbeitet? Von der Sklaverei-Vergangenheit der Fazenda sei leider wenig überliefert, sagt Roberto und wirkt verlegen. Für Historiker Tamis Peron ist das keine Überraschung. Es wäre wichtig, solche Orte, die Orte des Leidens waren, in Orte der Erinnerung zu verwandeln, um an die grausame Sklaverei dahinter zu erinnern, sie aufzuarbeiten. Stattdessen wird der Reichtum und das Herrschaftliche von damals gefeiert, dem zugrunde liegen Strukturen, die Brasilien bis heute prägen und weiter für Ungleichheit sorgen. Dass Rio auch wegen dem Kaffee zum größten Sklavereihafen Amerikas wurde, daran erinnert in der Stadt kaum etwas. Im Kaffeehaus Colombo von Rio de Janeiro feiert man stattdessen einen neuen Trend. Qualitätscafés wie die der Fazenda Florença finden auch im Land immer mehr Absatz.
Anne Herberg berichtete für uns aus einem brasilianischen Kaffeehaus. Und damit endet unsere internationale Kaffeefahrt in SWR Aktuell Kontext. Noch ein Fun Fact zum Schluss. Im Durchschnitt hat jeder Mensch in Deutschland im vergangenen Jahr 167 Liter Kaffee getrunken. In Wahrheit ist es für die Kaffeetrinker natürlich sehr viel mehr. Denn bei dieser Statistik sind auch Teetrinker wie ich, Kinder und sogar Babys mit eingerechnet. Ich bleibe beim Tee, aber das ist eine andere Geschichte. Mein Name ist Bettina Kozana. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.